Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Zürich-Schaffhausen. Unser Hauptthema heute, der Fluglärm. Rund um den Flughafen ist es deutlich zu laut. Der Regierungsrat will darum die Häuser besser isolieren. Der Fluglärmgegner wiederum langt das nicht. Sie sagen, es darf gar nicht erst so viel Lärm geben. Und sonst, der Rhein soll bei Schaffhausen höher gestaut werden. So haben es Politiker vorgesehen. Umweltverbände schlagen Alarm. Es muss nicht immer Picasso sein. Das Kunsthaus zeigt Bilder vom Zürcher Künstler Albert Welti. Und das Wetter bleibt stürmisch bei Temperaturen um die 8 Grad. Am Mikrofon die Muriel Jaisi. In der Region um den Flughafen herum ist das ein Dauerthema, der Fluglärm. Die neuesten Zahlen vom Zürcher Fluglärmindex, dem ZFI, zeigen, dass deutlich mehr Leute unter dem Lärm leiden, als man das gerne hätte. Der Regierungsrat setzt jetzt erst seine Massnahmen um. Dorothea Simeon.
Der Fluglärmindex, der seit 2007 gilt, ist eine Art Fieberthermometer. Anhand der Zahlen sieht man etwa, wo und zu welcher Zeit der Fluglärmbewohner stark belästigt. Man misst sozusagen die Temperatur. Im Jahr 2010 war die Temperatur ziemlich stark erhöht. Der Richtwert von 47'000 Personen, die stark vom Fluglärm gestört waren, ist zum ersten Mal deutlich überschritten worden, nämlich um gut 4'000 Personen. Für den zuständigen Regierungsrat Ernst Stocker kommt das aber nicht überraschend.
Das Flughafengebiet ist sehr attraktiv. Es ist nicht nur belastet, dort zu wohnen. Und das bildet sich jetzt auch ab im ZFI. Mehr Leute wohnen dort. Es gibt noch ein bisschen mehr Flugbewegungen. Und das bildet sich jetzt ab bei diesen 4'000 stark gestörten Personen.
Sorgen macht dem Volkswirtschaftsdirektor, dass im letzten Jahr vor allem die Zahl der Leute, die zur Nacht vom Fluglärm stark gestört waren, überdurchschnittlich zugenommen hat. Und das, obwohl eine längere Nachtruhe gilt. Die Erklärung ist einfach, jetzt gibt es einfach mehr Flugbewegungen vor der Nachtsperre zwischen dem 10 und dem 11 Uhr Nacht. Und das lässt das Thermometer eben wieder steigen. Ein Mittel, um das Fieber zu senken, gibt der ZFI nicht vor. Der Regierungsrat zählt aber verschiedene Massnahmen auf, die die Temperatur zumindest mittelfristig wieder oben runterholen soll. Er setzt einerseits auf den technischen Fortschritt. Das sind leisligere Flugzeuge und verfeinerte Flugrouten, die Wohngebiete möglichst schonend, aber auch auf Lärmgebühren. Und seit der letzten Woche entschieden, auf bauliche Massnahmen.
Also der Regierungsrat will ein Anreizsystem schaffen mit 8 Millionen Franken im Jahr, indem er schallgeschützte, energiemässig sanierte Wohnungen pro Wohneinheit mit 10.000 bis 30.000 Franken unterstützen. Den Eigentümerinnen und Eigentümern das anbietet, dass sie für bestehenden Wohnraum die Subvention beanspruchen.
Die Häuser in den besonders sensiblen Lärmgebieten sollen also quasi in Watte gepackt werden und Hausbesitzer kommen dafür vom Kanton Hilfe für Planung und einen kleinen Zustupf über. Das Geld dafür, die 8 Millionen im Jahr, kommt übrigens nicht aus der Staatskasse, also nicht vom Steuerzahler, sondern aus einem speziellen Fonds. Ein schnelles Rezept, um den ZFI-Grenzwert wieder einhalten, gibt es aber nicht.
Das, was machbar ist, ist momentan angedenkt. Jetzt muss dann das noch Wirkung haben. Das sind natürlich langfristige Wirkungen, auch mit den Lärmgebühren für die Flüge. Die Flottenbeschaffung läuft über einige Jahre. Und ich denke, eine Bausubstanzerneuerung, das geht einige Jahre. Aber ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg.
Mithelfen könnte allerdings auch, wenn die Wirtschaft sich wieder abschwächt und wieder weniger Flugzeuge zu Kloten startend und landend. Aber als Volkswirtschaftsdirektor sage ich das natürlich auch nicht wirklich in seinem Interesse, hat Ernst Stocker gemeint.
Dorothea Simeon. 8 Millionen Franken zum Häuser isolieren, das ist also die Hauptmassnahme gegen den Fluglärm. Fluglärmgegner halten davon nicht viel. Vera Deragisch.
Dass letztes Jahr mehr Leute vom Fluglärm betroffen waren als vom Fluglärmindex erlaubt, das überrascht kaum jemand. Auch nicht der Richard Hirt vom Fluglärmforum Süd.
Ja, ich muss sagen, ich bin nicht erschrocken, als ich die Zahlen gesehen habe, wenn man das ein bisschen verfolgt hat, die ganze Entwicklung am Flughafen, die Zuzüge, die ins Gebiet stattfinden, die Bevölkerungszunahme, das ist von mir aus gesehen absehbar gewesen, dass das kommt, oder?
Man sagt, ich war skeptisch, wo die Regierung damals den ZFI vorgestellt hat, meint Esther Guyer, Fraktionspräsidentin der Zürcher Grünen.
Wir haben ja immer gesagt, es ist ein Fiebermesser, aber jedes Mal, wenn man das beurteilt, müssen wir auch Konsequenzen machen und das macht niemand.
Es sei ja schön, dass der Kanton Subventionen will verteilen. Subventionen für Leute, die ihren Häusern einen besseren Schallschutz verpassen wollen, so Esther Guier weiter. Aber der Betrag, der dafür vorgesehen sei, der lange bei weitem nicht. Und das allein könne ja auch nicht die Lösung sein, ergänzt Priska Seiler vom Dachverband Fluglärmschutz. Ihm sind Verbände aus dem Osten, Norden und aus Nachbarkantonen angeschlossen.
Sicher muss man die Bevölkerung so gut wie möglich baulich vor dem Lärm schützen. Ich habe einfach ein bisschen Mühe dann, wenn eben das, was man daraus gewöhnt, an weniger Lärm, dann nicht der Bevölkerung zu gut kommt, sondern dass das dann wieder gebraucht wird für mehr Flugbewegung. Also das kann es nicht sein, dass man die Bevölkerung einfach unter eine Käseglocke tut und dann munter weiterfliegt.
Besonders zu reden gibt die Tatsache, dass es im 2010 viel mehr Flugbewegungen in der Nacht gegeben hat, also in der sensiblen Zeit zwischen 10 und halb 12. Das ist ja mit dem Grund, dass der ZFI den Grenzwert überschritten hat. Für den Philipp Kutter, den Fraktionspräsident der CVP, ist klar:
Landungen und Starts ab dem Abend um 10 Uhr bis am Morgen um 6 Uhr müssen aufs absolutes Minimum reduziert werden. Und man sollte vielleicht halt auch sogar negative Anreize schaffen, um auch dieser Nachtruhe können mit Nachdruck mehr Achtung verschaffen. Der Regierungsrat ist ja im Flughafenverwaltungsrat vertreten und dort muss er die Stimme von der Bevölkerung erheben, um halt eben die Nachtruhe wirklich durchzusetzen.
Was den Lärmschutz von Häusern angeht, da könne die Regierung durchaus noch mehr machen, findet Philipp Kutter. Wichtig ist jetzt, dass sie ein ganzes Päckchen an Massnahmen schnüre und dass sie die Massnahmen, die schon aufgeleistet sind, intensiv weiterverfolge.
Der Kanton Schaffhausen soll die Wasserkraft vom Rhein besser nutzen und den Rhein höher stauen. So gibt es mehr Energie. Das hat der Kantonsrat im Juni beschlossen als Reaktion auf die Atomkatastrophe zu Fukushima. Der Regierungsrat hat darum untersuchen lassen, ob man den Rhein tatsächlich höher stauen könnte. Fazit: Technisch wäre es möglich, aber es wäre nicht gut für die Umwelt. Aus Schaffhausen, Christa Edlin.
Der Rhein höher stauen ist Schaffhausen ein heikles Thema. Seit über 40 Jahren ist es nämlich verboten. Weil der Kantonsrat im Juni aber einstimmig beschlossen hat, man solle das Verbot aufheben und die Wasserkraft besser nutzen, hat der Kanton jetzt untersuchen lassen, ob das technisch überhaupt ging. Möglich wär's, sagt die Studie. Wenn man den Rhein 40 cm höher stauen würde, brächte das 5% mehr Strom, wo für 1700 zusätzliche Haushalte langen würde. Aber es hätte ja auch viele Nachteile, zum Beispiel bei den Häusern, die nahe am Rhein stehen, erklärt der Baudirektor Reto Dubach.
Es ist so, dass der Grundwasserpegel würde ansteigen und da muss man zusätzliche Absicherungsmaßnahmen treffen, dass es nicht zu Überschwemmungen und Wassereinbrüchen kommt.
Vor allem täte die Natur darunter leiden, wenn man den Rhein 40 cm höher stauen würde. Ganz besonders die Scharenwiese am Thurgauer Rheinufer, einem der beliebtesten Naherholungsgebiete der Schaffhauser, bedauert der Reto Dubach.
Es kommt zu Überschwemmungen, Schilfwerden davon betroffen, die Trockenwiesen. Von dort her gesehen hat jetzt die Untersuchung ergeben, dass da effektiv nachteilige Folgen hätte für die Scharenwiesen.
Wenn man den Rhein nur 20 cm höher stauen würde, gäbe es die Probleme nicht. Es wäre dann aber auch nicht wirtschaftlich. Zum herauszufinden, um wie viel man den Pegel vom Rhein könnte erhöhen könnte, dass es die Natur gerade noch möchte leiden, müsste man weitere Abklärungen machen. Ob das sinnvoll sei, soll eine Vernehmlassung zeigen. Der WWF, der Kantonale Fischereiverband und der Rheinau-Bund haben schon reagiert. Sie sind gegen weitere Untersuchungen. Der Stefan Kunz vom Rheinau-Bund.
Scharenwiese, ein Flachmoor von nationaler Bedeutung, das würde empfindlich beeinträchtigt und das verstoss gegen das Bundesrecht, wenn so ein höherer Stau kommen würde. Das ist eine ganz schwierige Angelegenheit.
Auch für die Laichplätze der Esche wäre ein höher gestauter Rhein ein Problem. Die drei Umweltverbände verlangen, dass der Rhein nicht höher gestaut wird und raten darum am Kanton, er solle auf weitere Abklärungen verzichten.
Die Mutter der ermordeten Horgener Zwilling zieht das Urteil weiter. Das Zürcher Geschworenengericht hat die 38-jährige Frau im Frühling letzten Jahr zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Sie soll ihre 7-jährigen Zwilling in ihrem Bett erstickt haben. Das streitet die Mutter aber auch heute noch ab und reicht darum laut der Nachrichtenagentur SDA Beschwerde ein gegen das Urteil. Jetzt muss sich das Bundesgericht mit dem Fall befassen. Zürcher Lehrerinnen und Lehrer werden neu ganz offiziell für Aufgaben entschädigt, die sie außerhalb vom Unterricht erledigen. Zum Beispiel, wenn sie mit einer Hortleiterin reden oder in der Schulbibliothek arbeiten. Neu sind so Sachen in Berufsauftrag integriert und es wird nach Jahresarbeitszeitenmodell abgerechnet. Das heisst, als Arbeitszeit gilt nicht mehr einfach eine fixe Anzahl Lektionen. Die Lehrer sollen neu genau aufschreiben, was sie wann gemacht haben. Der Zürcher Lehrerinnen- und Lehrverband ist sehr zufrieden damit. Sie haben das schon länger gefordert. Fahrende sollen einen festen Platz haben, zumindest so fest, dass sie eine Weile an einem Ort bleiben können. Schon seit Jahren hat man die Winterthur an so einem Projekt umgestudiert, jetzt liegt es vor. Das Gelände für die Fahrenden liegt bei der Deponie Ried zwischen Winterthur und Wiesendangen. Es hat Platz für maximal 20 Wohnwagen und Auto. Die Stadt sorgt für das Nötigste wie Wasser- und Stromanschlüsse. Der Platz sei in erster Linie für die Fahrenden aus der Schweiz reserviert, sagt die Winterthur Stadträtin Verena Gick.
Die ausländischen Fahrenden sind häufig in sehr grossen Verbänden. Ich denke, diesen Platz zur Verfügung zu stellen, das ist Sache vom Bund. Wir als Stadt Winterthur fühlen uns verpflichtet, für die Schweizer Fahrenden etwas zu tun. Das ist eine ethnische Minderheit in der Schweiz, wo ich denke, die hat auch einen Anspruch darauf, dass sie ihre Lebensform leben kann. Die fahren die in einem kleineren Verband und da gelingt es uns gut, für sie eben so einen Platz zu machen mit einer einfachen Infrastruktur.
Die Stadt Winterthur will den Standplatz nächstes Jahr einrichten. Zuerst muss aber noch der grosse Gemeinderat das Projekt und einen Kredit von 500'000 absegnen. Der kleine Prinz von Antoine de Saint-Exupéry ist als Marionettentheater, das ist der grösste Erfolg vom Puppenspieler Peter W. Losli. Letzte Woche ist der Zürcher bei Sichtenheiz Ottike im Zürich-Oberland mit 92 gestorben. Zusammen mit seiner Frau Trudi hat der Peter W. Losli den letzten 50 Jahren das Puppenspiel in ganz Europa geprägt. Der Roger Steinemann hat mit dem Peter Bienz, dem Gründer vom Winterthur Marionettentheater, darüber geredet.
Herr Bienz, wie hat eigentlich der Peter W. Losli ein Puppenspiel in der Schweiz und auch über die Schweizer Grenzen ausgeprägt?
Er hat sehr gute Figuren gemacht. Er hat auch selber und vor allem Trudi Losli hat ausgezeichnet gut gespielt mit den Figuren. Mit den Marionetten, das sind Vaterfiguren, die er ja ausschließlich gemacht hat. Und durch das ist er natürlich weitum bekannt und anerkannt worden.
Er hat sozusagen die Marionette salonfähig gemacht in der Schweiz. Verstehe ich Sie richtig?
Nein, das ist nicht ganz richtig. Er hat die alte Tradition von der Schweizer Marionette und von der Zürcher Marionette, kann man sagen, aufgefrischt und weitergeführt.
Der Peter W. Losli war ja einer, der ein Puppentheater so auch gestaltet hat, dass es eben auch für Erwachsene und nicht nur für Kinder interessant und spannend war.
Er hat ja viele erwachsene Vorstellungen gemacht, die eigentlich nur für Erwachsene waren. Und durch das ist das Puppenspiel wieder neu bekannt worden beim Publikum, beim Erwachsenenpublikum. Das heisst nicht, dass Kinderaufführungen nicht gut waren, die sind auch prima gewesen. Aber er hat viel für die Erwachsenen geschafft.
Herr Bienz, Sie sind ja der Gründer der Winterthurer Marionette. Wie weit hat eigentlich Sie persönlich den Peter W. Losli beeinflusst oder beeindruckt auch?
Beeinflusst hat er mich eigentlich nicht. Wir haben ja fest im Kopf gehabt, dass man nicht etwas nachmacht, was ein anderer schon vorgemacht hat. Aber er hat doch durch seine klare Form vom Marionettenspiel da hat er schon natürlich als Vorbild gegeben, für mich auch, dass nur gute Qualität Bestand hat in dieser Sparte.
Der Peter Biens zum Leben und Schaffen von Peter W. Losli, der am letzten Freitag gestorben ist. Regionaljournal Zürich Schaffhausen, es ist 17:45. Mit Zügeln hat er nichts zu tun, auch wenn er aus der gleichen Familie kommt. Der Zürcher Kunstmaler Albert Welti wäre dieses Jahr 150-jährig geworden. Das Zürcher Kunsthaus zeigt darum eine Ausstellung von seinen Pastelllandschaften. Beim Namen Welti kommt einem vor allem bei Welti Fuhrer wahrscheinlich zuerst das Zügel in den Sinn. Den Namen Welti kennt man aber auch in der Kunstszene, wegen Albert Welti. Der Albert Welti, er kommt zwar aus der Familie, die das Transportunternehmen gehört, er war aber Maler. Sein bekanntestes Bild hängt wahrscheinlich zu Bern im Bundeshaus. Es ist das Landsgemeindebild im Ständeratssaal. Ganz eine unbekannte Seite von Albert Welti kann man ab morgen im Kunsthaus anschauen, nämlich kleine Pastelllandschaften. Cordelia Fankhäuser.
Klein und überschaubar ist die Ausstellung. Quasi zum sich ein bisschen einstimmen, hängen im ersten Raum ein Dutzend bekanntere Welti-Bilder. Zum Beispiel «Der Geiz», ein ironisches Ölbild, wo der Geiz als kleiner Teufel an einem schwerreichen Mann regelrecht im Nacken hockt. Die eigentliche Ausstellung, die ist dann aber im zweiten Raum. Da hat es 45 Landschaften. Sehr unspektakulär auf den ersten Blick. Ein Nebelmeer, ein paar Bäume oder eine Frau, die in einer Wiese sitzt. Es sind Bilder, die Albert Welti mit Pastellfarben gemalt hat.
Also das Pastell ist eine seltene Technik. Wenige beherrschen sie. Es ist eine Technik, die man sowohl für die Malerei benutzen kann, wie zum Zeichnen. Und der Welti hat die beiden, kann man sagen, Möglichkeiten voll ausgeschöpft. Und beim Welti ist das Format relativ bescheiden, aber was er rausholt, was er an Raumhaltigkeit rausholt, das lässt sich vergleichen mit den anderen Meistern auf dem Fach.
Nur zum gut aufhängen, seien die Bilder eine ziemliche Knacknuss, erzählt der Kurator Bernhard von Waldkirch. Weil sie haben sehr viel Dunkles, Braun oder sogar Schwarz.
Also muss man ihnen eine Umgebung geben, dass einerseits die Tiefe sichtbar ist von diesen dunklen Tönen, andererseits auch, dass sie zum Leuchten kommen. Die Gefahr besteht, dass man sie überbeleuchtet mit Licht oder dass man sie so hell in die Passepartout rein tut, dass sie wie einen grauen Fleck sozusagen verschwinden an der Wand.
Im Kunsthaus hängen die 45 Bilder jetzt an zart hellblauen Wänden. Sie sind alle in einen grauen Passepartout eingefasst und haben den gleich schlichte Holzrahmen. Es sind Bilder, die ein bisschen Geduld brauchen, weil erst, wenn man eine Weile davor steht, fangen die Farben an leuchten oder man merkt, dass hinter diesen fast oberflächlichen Szenen etwas Tieferes steckt. Ein Blick ins Unbewusste, ein Blick in Seelenzustände. Der Albert Welti ist 1862 zu Zürich ausser Seil auf die Welt gekommen. In seiner Familie hat es zwar sehr erfolgreiche Geschäftsleute gehabt, aber keinen einzigen Künstler, erzählt Bernhard von Waldkirch.
Von Mutterseite hat er viel bekommen. Sie hat sehr gut erzählen. Das ist etwas, was er immer wieder betont hat. Aber der Künstler, und er muss ja sehr vorsichtig vorgehen, am Anfang sagt er, ich will Fotograf werden, sagt der Vater, gut. Dann sagt er, ich will Illustrator werden, sagt er, also probier's. Und dann ist er schon in München und dort entscheidet er sich und sagt, es gibt gar nichts anderes, ich werde Maler.
Erfolg hat er zu München nicht gehabt und er hat sich auch überhaupt nicht für die Malerei, die gerade Mode war, interessiert.
Aber er entdeckt seine grosse Liebe und das sind die alten Meister in der alten Pinakothek. Dort wird er stundenlang, tagelang verbringen. Kommt dann zurück nach Zürich, weil der Vater wieder merkt, es geht nicht weiter mit dem Sohn, der soll jetzt da ein bisschen helfen, dann muss er da Buchhaltung machen. Und dann kommt die Gretchenfrage, nämlich, ist der überhaupt etwas wert? Hat er ein Talent? Das will der Vater jetzt wissen. Schreibt einen Brief an Arnold Böcklin.
Der schaut die Zeichnungen vom jungen Welti an und schreibt dem Vater Welti postwendend.
Das sei ein hochtalentierter Sohn, den er da habe. Er soll keinen Moment an seinem Talent zweifeln. Und er sage ihm voraus, dass er als Künstler werde bestehen.
Der Sohn hat also nicht ins Transportunternehmen einsteigen. Er durfte Maler werden. Nur viel Respekt hat er sich bei seinen Eltern nie damit verdient. Der Albert Welti war immer ein Künstler, den man schlecht einordnen kann. Auf der einen Seite hat er mit einem so fast surrealen Blick in die Innenwelt gespielt. Er hat die Psychoanalyse von Sigmund Freud kennt und er war eng mit dem Hermann Hesse befreundet. Er war also durchaus modern und à jour. Auf der anderen Seite aber hat er ganz konservative, offizielle Repräsentationsmalerei gemacht, erzählte Bernhard von Waldkirch. Der Albert Welti hat Briefmarken und Bundeshaussäle geschmückt.
Man hat nicht gewusst, ist es jetzt ein Volksmaler, der an der Wand seine besten Werke gebracht hat, im Ständeratssaal zum Beispiel, im Bundeshaus, oder ist es ein Spinner, einer, der wirklich im Verborgenen daheim an diesen Radierungen arbeitet und die Spukszenen ausarbeitet.
Auch heute kann man Albert Welti nicht so leicht fassen. Und seine Bilder, die spielen auf dem aktuellen Kunstmarkt keine grosse Rolle. Weil die meisten Werke von Albert Welti haben einem Sammler gehört und ein grosser Teil ist heute Schaffhausen im Museum zu Allerheiligen.
Das heisst, der Markt ist relativ trocken. Ich kann mir vorstellen, wenn man der Welti auf dem Markt wieder könnte lancieren, wenn Werke überhaupt greifbar wären, würde er sich sehr schnell als einer der wichtigen Schweizer Künstler dieser Jahrhundertwende etablieren. Aber im Moment sieht es nicht noch aus, als würde da eine grosse Zahl von Werken von den Privatbesitzern und von Museen veräussert.
Wenn man Albert Welti Bilder anschauen will, muss man also ins Museum, zum Beispiel eben ins Zürcher Kunsthaus, zu den 45 Pastelllandschaften.
Cordelia Fankhäser. Die Ausstellung «Landschaft in Pastell» vom Albert Welti kann man im Zürcher Kunsthaus sehen. Sie fängt morgen an und geht bis am 4. März. Damit sind wir beim Wetter. Es gibt heute eine stürmische Nacht. Die Wetterprognose von SF Meteo hat Thomas Kleiber.
Heute Nacht bleibt es windig und relativ mild mit 4 Grad. Morgen gibt es einen Sturm, einen, wie wir nur alle paar Jahre mal erleben, mit Windgeschwindigkeiten von 80 bis 120 km pro Stunde auf den Hügel oben, zum Teil noch mit höheren Windgeschwindigkeiten. Am stärksten betroffen wird die Region von Schaffhausen bis zum Zürcher Unterland sein. Bei diesen Windgeschwindigkeiten muss man dann schon damit rechnen, dass einzelne Bäume umfallen. Also es gibt zum Beispiel dann Behinderungen im Verkehr und auch vereinzelt können Dächer kaputt gehen. Es ist relativ milder Tag durch, mit 7 bis 10 Grad und dazu tut häufig kräftig regnen. Auf den Abend kühlt es dann rasant ab und schneit zum Teil zum ersten Mal bis ganz ab. Das Wochenende ist dann winterlich häufig bewölkt und etwa die schneit es und es ist deutlich kälter mit Nachmittagstemperaturen von 0 bis 4 Grad.
Regionaljournal Zürich Schaffhausen zum Schluss nochmals wichtigst vom Tag in Kompaktform. Im Kanton Zürich leiden viel mehr Leute unter dem Fluglärm als erlaubt. Das zeigen die neuesten Zahlen vom Zürcher Fluglärmindex, dem ZFI. Der Zürcher Regierungsrat hat festgelegt, dass nicht mehr als 47'000 Menschen stark gestört werden dürfen. Im Moment sind es aber gut 4'000 mehr. Die Zürcher Regierung stellt darum 8 Millionen Franken bereit, damit Häuser in der Flughafenregion mit dem neuesten Schallschutzmaterial isoliert werden können. Der Fluglärmgegner ist das zu wenig. Sie findet, die Regierung müsse aktiv dafür sorgen, dass es schon gar nicht so viel Lärm gibt. Das Winterthur soll das nächste Jahr einen fixen Durchgangsplatz für Fahrende geben. Der Winterthur Stadtrat beantragt beim Grossen Gemeinderat 500'000 Franken dafür. Auf dem Areal bei der Deponie Ried soll so ein Platz für maximal 20 Wohnwagen geschaffen werden, mit WC- und Abfallcontainer und fließend Wasser und Strom. Der Durchgangsplatz ist vor allem für Schweizer Fahrende vorgesehen. Die Schaffhauser haben geprüft, ob man den Rhein könnte höher stauen, um mehr Energie zu gewinnen. Eine Studie, die die Schaffhauser Regierung in Auftrag gegeben hat, zeigt aber, dass das nicht so einfach möglich ist. Es gibt verschiedene Probleme für die Natur, heisst es. Die Schaffhauser will man darum noch zuwarten und noch weiter über die Idee diskutieren. Der Zürcher Puppenspieler Peter W. Losli ist letzten Freitag mit 92 gestorben. In der Todesanzeige heisst es heute, er sei die Heiz Ottike im Zürich Oberland nach langer Krankheit eingeschlafen. Zusammen mit seiner Frau Trudi hat der Peter W. Losli in den letzten 50 Jahren das Puppenspiel in ganz Europa geprägt. So viel vom Regionaljournal am Donnerstag. Die Sendungen von heute gibt es auch als Podcast auf regionaljournal.ch. Redaktion hat heute Barbara Seiler. Am Mikrofon war Muriel Jaisi.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.